Zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte euch von Herzen hier begrüßen zu diesem Sonntag. Morgen mit diesen, ich weiß nicht, ist das normalerweise so immer, die Bänke geschlichtet und so weiter. Und der Bruder Förster war so leichtsinnig, mir zu sagen, ich habe Zeit und ich habe das Charisma der Länge und sollte man eher auf Stopp bei mir drücken. Liebe Freunde, Folgendes war im Juni dieses Jahres. Ich war auf einer Konferenz von Predigern der Russlanddeutschen eingeladen, hatte dort auch ein Seminar und kamen fast 1000 Leute zusammen, Prediger, zusammen mit den südlichen Baptisten, die etwas Einmaliges in der Kirchengeschichte geschafft haben. Normalerweise, wenn der Sauerteig der Bibelkritik in die Gemeinden und Gemeinschaften und Ausbildungsstätten und Seminare eingedrungen ist, ging es wie so eine Geschwulst immer weiter. Aber dort bei den südlichen Baptisten hat man etwas geschafft, was eine Art Reformation ist. Man konnte die führenden Ausbildungsstätten zur absoluten Bibeltreue zurückholen. Und es haben sich die südlichen Baptisten von den weltweiten Baptistenbund und unter anderem auch von den deutschen Baptisten getrennt, wegen ihrer Einstellung zur Bibel, zur Frauenfrage, Homosexualität und so weiter. Und das ist irgendwie eine angenehme Atmosphäre, auch wenn dort manchmal die Gefahr der Gesetzlichkeit ist. Dort ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist irgendwie eine innere Einheit vorhanden, die kein Mensch machen muss, die Gott macht. Die Bibel sagt nirgends, eine Einheit zu machen, sondern die Einheit zu bewahren. Und das berühmte hohepriesterliche Gebet, das immer von der Ökumene strapaziert wird, dass sie alle eins seien, das ist kein Befehl an uns, das ist eine Bitte des Herrn an seinen Vater. Und ihr könnt immer schauen in die Geschichte der Menschheit, der Politik und der Kirche, wenn die Menschen das machen wollten, was Gott machen wollte, wurde das ein Bumerang. Während sie vom Paradies sprachen, sind sie in die Hölle gestürzt. Also da ist irgendwie so eine schöne Gemeinschaft. Man fühlt sich verbunden, weil eben die Bibelfrage kein Thema ist, Frauenfrage kein Thema und so weiter. Und das hat ein gewisser Bobby Welch, ein unwahrscheinlich dynamischer Mann, der hat eine Art Schrecksekunde bewirkt bei diesen Russlanddeutschen, weil da muss man immer so sehr streng da sitzen, so als stünde man kurz vor der Hinrichtung. Keine Witze von der Kanzel, wegen ihrer Übersetzung von Epheser 5,4 und so weiter aus dem Russischen. Und dann nahm er das Mikrofon und lief auf und ab. War ein Schock. Aber der Mann ist echt und er erzählte Folgendes, und das hat mich sehr bewegt. Er erzählte die Geschichte von einem amerikanischen Pastor, womöglich war es in New York. Und der hat hin und wieder in der Justizvollzugsanstalt im Gefängnis zu den Gefangenen gepredigt. Und weil er an diesem Morgen Zeit hatte und diese Justizvollzugsanstalt in der Nähe seines Parish, seiner Gemeinde, seines kirchlichen Sprengels ist oder gemeindlichen Sprengels, ist er mal rübergegangen und hat sich den Saal angeschaut, wo er zu sprechen hat. Und er war womöglich so ähnlich hergerichtet. Und dann standen vorne zwei Stühle und die waren mit schwarzen Tüchern überzogen. Da hat er den Gefängniswärter gefragt, was bedeutet das? Da sitzen die, die nächste Woche hingerichtet werden. Er ging zum Gefängnisleiter und fragte, sagen Sie, da unten in diesem Versammlungsraum, da sind zwei schwarz drapierte Stühle. Was bedeutet das? Ja, da sitzen die, die werden nächste Woche hingerichtet. Dann sagte er, entschuldigen Sie mich, ich muss noch mal zurück in mein Arbeitszimmer. Er hat seine Predigt in den Papierkorb geworfen. Seine Botschaft war, lernt einander ertragen, lernt einander verzeihen, lernt einander vergeben. Er wollte sie zu besseren Staatsbürgern machen, Aber merkte, da sitzen jetzt welche, die sind nächste Woche nicht mehr Staatsbürger. Die sind dann mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Es geht um die Ewigkeit. Er holte sein Bleistift, Blatt Papier, fing an zu kritzeln. Ich brauche eine andere Predigt. Er schmiss sie wieder weg. Schließlich ging er auf die Knie und sagte, Herr, gib mir eine Botschaft. Und er hat ganz neu erkannt, es geht um Leben oder Tod. Und da habe ich mich auch gefragt, also wenn ich wüsste, dass hier einige sitzen, die nächste Woche nicht nur unter den Lebenden sind, wie würde ich dann predigen? Und ich spreche jetzt von mir, der ich ja offiziell, allerdings offiziell im Ruhestand, nur im Ruhestand, der leider keine Ruhe fand, Verkündiger, Evangelist bin und so weiter. Ich bekenne es offen, es ist die Gefahr der Routine. Und dass man, obwohl natürlich nach außen hin ist es so, aber doch innerlich sich nicht mehr der Tragweite, dass es um Leben oder Tod, sein oder nicht sein, Errettung oder Verdammnis geht, dass man diese Bedeutung mehr und mehr verdrängt. Also das gilt dann auch in erster Linie mir und ich möchte aus diesem Grund den ersten Johannesbrief aufgreifen und Leute, die mehr so kompromissbereit sind, die haben mit diesem Brief eher Mühe, weil er schreibt schwarz-weiß. Er spricht von Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Er spricht von Errettung und Verdammnis. Er spricht von Licht und Finsternis. Er gibt uns keine Grauzone. Und er schreibt mit einer so einfachen Sprache, dass es jeder verstehen kann und jeder betroffen sein darf. Ich hörte, es ist Jahre her, es war in Amerika, Audiokassette, die ist allerdings allmählich aussterbend. So wie Videos sind aussterbend. Dias sind aussterbend, wir haben das große Artensterben, eine Randbemerkung. Hörte ich eine Audiokassette von jemandem, der eine Megagemeinde leitet in den USA. Und eine Gemeinde, eine der wenigen Megagemeinden, großen Gemeinden, wo also Tausende zusammenkommen, Zehntausende womöglich, oder sagen wir mal Zehntausend, Zehntausende ist doch des Guten zu viel, die gewachsen sind durch das Wort, durch die Verkündigung des Wortes. Und er erzählte, wie er erst ein Themenprediger war, was ich ja auch oft bin. Das letzte Mal hier in Albernau, das war ein Thema, da ging es um biblische Prophetie, Brennpunkt Israel. Und dann hat ihn Gott geleitet, systematisch fortlaufend durch die Bibel zu predigen. Man sagt im Englischen expository preaching. Und da beginnt man sozusagen mit ersten Buch Mose bis Offenbarung. Und das hat Gott unglaublich beglaubigt. Und da wussten seine Leute, wenn der letztes Mal gesprochen hat über den Philipperbrief Kapitel 2, nächsten Sonntag Philipper Kapitel 3. Und dann hat er seinen Leuten gesagt, lest den ersten Johannesbrief und dann kommen wir zusammen und betrachten, warum der erste Johannesbrief geschrieben wurde. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Wir haben drei Gründe, wo es heißt, solches schreibe ich euch damit. Wir haben ähnliche Formulierungen, aber jetzt streng genommen nur drei auf dieser Ebene. 1. Grund, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 4. Solches schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. 2. Grund, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei einem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Der erste Johannesbrief, da ist man sich ziemlich in der Kommentierung einer Überzeugung. Er wendet sich gegen die einbrechenden Irrlehren, besonders der Gnosis. Und die hatte einerseits ein überhöhtes Verständnis, wir sind jenseits von Gut und Böse. Wir sind praktisch schon so heilig, uns kann nichts mehr anhaben. Und deswegen schreibt er vorher, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, betrügen wir uns selbst. Andererseits war dann die Gefahr der groben Fleischessünde, weil der Leib ist schlecht, das Sichtbare, das Fleisch ist schlecht und da kann man sowieso tun und lassen, was man will. Es wird dein innerer guter Kern, dieser göttliche Funken, das ist diese typisch gnostische Irrlehre, der wird dadurch nicht angetastet. Das ist ja auch die humanistische Illusion, dass man Denken und Leben trennen kann. Du kannst leben wie ein Erdferkel und bist immer noch ein kluger Politiker. Nein, sagt die Bibel, diese Rechnung geht nicht auf. Und das wussten die Leute früher. Wenn ein Politiker geschieden war, musste seine Koffer packen. Heute ist das inzwischen ein Prädikat, eine Art Auszeichnung geworden. Du bist der Suspekt heute, wenn du mit derselben Frau schon jahrzehntelang verheiratet bist. Das ist ja inzwischen merkwürdig. Das muss man ja hinterfragen, ob du da noch richtig in Ordnung bist. Ich karikiere etwas, aber wie sich die Zeiten geändert haben. Wir schreiben euch das, damit ihr nicht sündigt, aber er weiß natürlich, wie es aussieht. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und schaut, in Kapitel 3, da stehen Sätze, da erschrickt man mal. Wer an ihm bleibt, Kapitel 3, Vers 6, der sündigt nicht. Wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Ja, jetzt, Moment einmal, wir haben doch alle auch gesündigt. Jetzt sind wir also alle vom Teufel. Seht ihr, bei Johannes, da ist Stress. Da ist schwarz-weiß. Vers 10, darin wird offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Und jetzt muss man das wissen, dieser Satz, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Das hängt zusammen mit der griechischen Grammatik und das gibt unsere Übersetzung nicht immer so einfach her, weil hier steht im Griechischen die Gegenwart, die Präsensform. Und das heißt im Griechischen dauerhaft. Wer ständig sündigt, wer dauernd lügt, der ist vom Teufel. Er sagt ja eingangs nochmals, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, betrügen wir uns selbst. Das ist dieses Punktuelle. Aber wenn jemand ständig lügt, ständig im Ehebruch lebt, ständig an der Flasche klebt, dann ist er nicht Kind Gottes. Und da macht Johannes eben keinen Zwischenraum. Und zurück zu 1. Johannes 2. Ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Und für diesen Vers bin ich sehr, sehr dankbar, weil es gibt Leute, die glauben die Bibel wörtlich. Und auch dort, wo man die Bibel wörtlich glaubt, das heißt nicht, dass man dann in allen Dingen einer Meinung ist. Aber man kann sich dann gewöhnlich stehen lassen in manchen Fragen. Und die glauben, Jesus starb nur für die Auserwählten. Und hier sagt uns Johannes, nein, er ist nicht nur die Versöhnung für uns, sondern auch für die ganze Welt. Und hier steht jemand, der glaubt, dass das Blut Jesu ausreicht, die Schuld von mehr als 6 Milliarden Menschen auszutilgen. Kannst du getan haben, was du willst. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Und es stand er jetzt in Kambodscha vor Gericht, dieser Dutsch, das war der Leiter dieser Schule, Thul Sleng, in Phnom Penh, wo dieser grauenhafte Völkermord geschah. Und von diesen 50.000 Insassen, ich war in dieser Schule vor 2 Jahren, diese Gesichter zu sehen, es ist tragisch. Es haben nur 7 überlebt. Die wurden dann auf die Killing Fields gefahren, ungefähr 15 Kilometer von dieser Schule entfernt, und wurde grauenhaft hingerichtet, und der Westen hat geschwiegen. Bei Vietnam haben sie ja ständig demonstriert. Und dann wurde Kambodscha befreit, 17. April 1975. Und von 7 Millionen Menschen wurden zwischen 2 bis 2,5 Millionen abgeschlachtet. Kein Demonstrant in den westlichen Straßen zu sehen. Und dort steht ein Mahnmal, es war schlimmer als die Nazi-Verbrechen. Die Nazis haben im Krieg versucht, andere umzubringen, ein Volk auszutilgen. Die Kommunisten haben in Friedenszeiten das eigene Volk abgeschlachtet. Und dieser Dutsch soll sich bekehrt haben. Er ist der einzige von diesen hohen Nomenklatura-Funktionären, der sich entschuldigt hat. Als Ieng Sary, damals Außenminister von Kambodscha, und es waren bereits die ersten Berichte durchgesickert, dass da grauenhafte Dinge laufen, und in der UNO auftrat, wir haben die Städte gesäubert, bekam er stehenden Applaus von den UNO-Delegierten. Also, die Hoffnung dieser Welt ist unser Herr, nicht die paradiesischen Modelle der Gesellschaftsveränderung des gefallenen Menschen. Und dieser Dutsch hat sich entschuldigt, und der ist wirklich blutbesudelt. Aber falls er echt Buße getan hat, was ich natürlich nicht weiß, habe auch meine Fragezeichen. Das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Reicht aus. Ribbentrop, so habe ich gelesen, der Außenminister in der Hitlerzeit, er ist zum Galgen gegangen mit dem Satz: Ich setze mein ganzes Vertrauen auf das Blut Jesu Christi. Wenn das stimmt, dann hat er die Gnade Gottes verstanden. Denn diese Leute wussten, wir haben so viel angerichtet. Wenn es einen Gott gibt, können wir uns nur auf die Gnade berufen, nicht sonst. Und liebe Seele, das gilt für dich und mich genauso. Wir können uns nur auf die Gnade berufen, vor einem heiligen Gott, denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Da kannst du noch so gut in deinen Augen gelebt haben. Du hast keine Chance. Und jeder Mensch, der in die Gegenwart Gottes kam, erkannte das sofort. Und Gott sagt von Hiob, es ist keiner so gerecht und fromm wie er. Dieses Zeugnis stellt ihm Gott aus. Und als Hiob Gott sieht, sagte er, ich habe von dir bis jetzt nur von Hörensagen vernommen. Nun aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum tue ich Buße in Sack und Asche. Ich glaube, dass das Blut Jesu ausreicht für die ganze Schuld dieser Welt. Das ist der einmalige Auftrag, diese einmalige Botschaft, dieses einmalige Vorrecht. Und von daher, wie ich einleitend sagte, es ist eine Botschaft um Leben oder Tod. Und es heißt ja im Johannesevangelium, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Da steht Singular, Einzahl, die Sünde der Welt. Alles getilgt. Und das dritte Mal steht genau diese Formulierung. Und jetzt am wichtigsten, damit möchte ich auch dann abschließen, obwohl das Ende ist noch in weiter Ferne. Keine Angst, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Also den müsst ihr mitnehmen, im Herzen bewahren, bis ans Sterbelager. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist nicht irgendetwas, was man in Zukunft erhoffen kann und wir uns bemühen und so weiter, damit ihr wisset, dass ihr es habt, und zwar jetzt schon. Aber darüber nachher mehr. Und Johannes Man könnte den Brief auch überschreiben, die biblischen Kennzeichen eines Christen. Es nennen sich ja viele Christen. Jesus sagte mal, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen große Taten getan? Und da wird er ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Und er sagt, viele. Es ist tragisch. Weil das ist ein Zitat aus der Bergpredigt und da kommt das Wort viele nur zweimal vor. Matthäus 7, Vers 13, der Weg ist breit, der in die Verdammnis führt und es sind viele, die darauf gehen. Und dann gibt es das Wort viele nur noch einmal, Vers 22, es werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt. Oh, und wir haben die Propheten heute wie Sand am Meer. Und das konnte man in den 60er Jahren noch überschauen und das hat sich ja explosionsartig vermehrt. Und entschuldigt, naja, brechen wir lieber ab. Wenn ich da jetzt in Schwung komme, wird es echt Mitternacht. Wie man da ständig konfrontiert wird, hier ist wieder ein großer Apostel, hier ist ein großer Prophet, hier ist jemand mit neuen Offenbarungen, hier ist Fantastisches geschehen und sie laufen hin in Hellenscharen. Wer haben sie wirklich viele, wie Sand am Meer. Und ist ja vom Herrn in seiner Wiederkunftsrede vorausgesagt. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Erfolge werden sie haben. Er musste vorher weinen um Jerusalem. Ich wollte euch sammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Da summiert er das Ergebnis seines Dienstes. Negativ. Johannes schreibt auf, prüfe die Geister, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen. Das schrieb er vor 2000 Jahren. Wie viel mehr ist heute? Und die Gnosis erlebt ja durch New Age und andere Strömungen unwahrscheinlichen Aufbruch. Und jetzt gibt uns Johannes folgende Einteilung. Und ich muss bekennen, als ich das erste Mal gelesen habe, da ist die Verseinteilung eher unglücklich. Ich glaube an die Inspiration der Schrift, aber nicht unbedingt, dass da jeder Vers oder jedes Kapitel inspiriert eingeteilt wurde, so sehr es manchmal und meistens auch eine Hilfe ist. Aber da habe ich mich gefragt, was läuft hier? Da wiederholt er sich doch und ist er da in eine Wiederholschleife hineingeraten? Und wenn man dann noch den zweiten und dritten Johannesbrief liest, dann fragt man sich, Moment, das ist doch mehr oder weniger das Gleiche. Was sollen die? Ist das wirklich inspiriert? Und da hat mir Gott auch die Antworten gegeben. Der zweite Johannesbrief, der so die Größe eines Papyrus hat, der hat als Grundthema Gastfreundschaft gegenüber Irrlehrern und der dritte Johannesbrief Gastfreundschaft gegenüber richtigen Lehrern. Und jetzt gibt er uns eine Dreiteilung. Er schreibt in Vers 12, und da übersetzt Luther leider, liebe Kindlein. Er hätte lieber besser übersetzt, Kinder. Da steht Technia, also Plural, Einzahl Technion. Das ist das Kind. Und das ist der Überbegriff. Also, liebe Kindlein, das erinnert mir so an Säuglinge. Das sind die Paideia, die erwähnt er dann nachher. Also da ist die Übersetzung. Ich bin sonst Fan von Luther, aber da hätte man es vielleicht etwas anders übersetzen. Man hätte sagen können, auch liebe größere Kinder. Ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ihr habt ja die Bibel mit, ihr seid geistlich schwer bewaffnet, nicht abgerüstet. 1. Johannes 2, Vers 12. Und jetzt gibt er das Kennzeichen eines jeden Kindes Gottes. Die Sünden sind euch vergeben. Das gilt für jedes Kind Gottes. Ob er jetzt frisch bekehrt ist oder schon Jahrzehnte in der Nachfolge bewährt. Paulus hat eine andere Einteilung. Er spricht von fleischlich und geistlich. Diese Einteilung evangelikal und charismatisch, das kennt die Bibel nicht. Das haben uns diese Irrströmungen der letzten Jahrzehnte gebracht. Und im Römerbrief, da haben wir vorgestellt, ab Römer 1, Vers 16 bis Ende von Kapitel 4, die Befreiung von der Schuld der Sünde. Das gilt für jedes Kind Gottes. Die Schuldfrage ist geklärt. Vergeben. Und dann Römer 5, Vers 1 bis Kapitel 8, Vers 17, die Befreiung von der Macht der Sünde, Heiligung. Jedes Kind Gottes, sonst ist er nicht Kind Gottes, ist frei von der Schuld der Sünde. Aber manch einer kämpft noch mit Abhängigkeiten, sei es die Flasche, sei es die Zigarette. In unserem Dorf, da hat sich eine Frau bekehrt und sie hat 3 Jahre lang gebraucht, sie wusste, es ist nicht richtig, bis sie von der Zigarette loskam. Und leider läuft eben heute hinter den Kulissen auf dem Gebiet der Pornografie unglaubliche Abgründe. Viel mehr, als man sich albträumen lässt. Auch in den frommen Kreisen. Es klagte ein Ältester in einer Gemeinde in Amerika. Es ist eine sehr gute, lebendige Gemeinde, ist auch sehr gewachsen. Da klagte einer der Ältesten vor Jahren, unsere Jugend geht zugrunde am Internet. Er meinte die fromme Jugend. Und da weiß manch einer, ich sollte das nicht tun und knallt immer wieder hinein. Und er ist Kind Gottes. Und Gott vergibt ihm auch, nicht als Richter, sondern als Vater. Und das ist diese Heiligung. Johannes hat hier eine andere Einteilung. Also Überschrift, ich schreibe euch Kinder Gottes, sage ich jetzt. Warum? Eure Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Name heißt Person. Es gibt im Hebräischen und im Griechischen kein Wort für Person. Das ist ein lateinisches Wort. Von der Maske her, von den Theater, Personare, durchtönen. Und wo Gott sagt, wo mein Name wohnt, das heißt, wo er als Person wohnt, wer den Namen des Herrn wird anrufen, nicht die Formel, sondern Gott ganz persönlich, der wird gerettet werden. Also die Sünden sind euch vergeben durch die Person unseres Herrn Jesus. Es geht um eine lebendige Beziehung, nicht um eine Religion. Und jetzt gibt er die Dreiteilung. Ich schreibe euch Vätern und gibt immer eine kurze Charakterisierung, denn ihr kennet den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und jetzt kommt eben leider Vers 14 und der sollte hier nicht kommen. Dadurch kam ich zu Beginn einmal in Verwirrung. Ich habe euch Kindern, das heißt jetzt Paideia, das sind die Kleinkinder. Und so was Pädagogik. Kommt davon. Peis, das Kind. Ich habe euch kleinen Kindern geschrieben, also mehr oder weniger Junggeborenen, die so gerade laufen können. Denn ihr kennet den Vater. Das gibt er als Einteilung und jetzt greift er das wieder auf. Und geht auf jeden Einzelnen ein. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Und er wiederholt genau das, was er vorher gesagt hat. Und mehr sagt er nicht, denn man braucht einen Vater in Christus nicht lang groß irgendwelche geistlichen Abhandlungen vermitteln. Die sind bewährt. Den Korinthern, den muss Paulus 10-mal sagen, wisset ihr nicht, wisset ihr nicht, wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist und der Heilige Geist in euch wohnt. Wisst ihr das denn nicht? 10-mal wisset ihr nicht. Also die Bibel ist nicht Freund von Unwissenheit. Gott möchte, dass wir informiert sind. Und Vater in Christus, der muss ich nicht sagen, ja, weißt du nicht, als du gläubig wurdest, dass du da mit dem Heiligen Geist versiegelt wurdest. Das weiß der. Aber es gibt Leute, wenn die jung sind im Glauben, die denken, da muss noch dies oder das oder jenes passieren und so weiter. Dann geht er auf die Jünglinge ein. Denen sagt er jetzt schon einiges. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark, der Jüngling, im Glauben gewachsen, zum Teil bewährt. Und jetzt schaut, wie das definiert wird. Ihr seid stark, warum? Denn das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Also ohne Wort Gottes gibt es kein geistliches Wachstum. Und jetzt die Gefahren der Jünglinge, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. So jemand, der Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Da haben wir wieder diesen stressigen Johannes, schwarz-weiß. Alles, was von der Welt ist, Fleischeslust, Augenlust, hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und da zeigt er diese 3 Bereiche der Verführungsmöglichkeit im Leiblichen, im Seelischen und im Geistlichen auf. Und weil wir heute die Dominanz, die Großmacht des Auges haben, eine videosierte Generation, das Wort immer weniger zu sagen hat, dass das Bild packt dich in der Gefühlswelt. Und Gefühle sind stärker, als was geschrieben steht. haben wir auch immer mehr Leute, die auf diesem Gebiet zu Fall kommen. Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Wesen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und jetzt Kinder, da müsste eben stehen Kindlein, da stehen jetzt die kleinen Kinder, die beide im Griechischen. Es ist die letzte Stunde und denen sagt er dann bis Vers 28 am meisten, am längsten. Denn wenn jemand jung ist im Glauben, den kann man unterrichten. Da muss man Bibelarbeiten machen, ins Wort Gottes hineinführen und so weiter. Und jetzt schaut, Vers 24, vergesst das nicht, was ihr gehört habt von Anfang, ab Arche, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und dem Vater bleiben. Und dann schreibt am Ende, solches habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Die Kindlein sind am meisten gefährdet, verführt zu werden. Da ist jemand frisch bekehrt, voller Eifer, und dann stehen Adventisten vor der Tür und, ja, du musst den Sabbat halten. Ach, das ist, es gibt so viele Bibelverse über den Sabbat, das ist einleuchtend. Oder da kommt ein Zeuge Jehovas und dann zeigt er gewisse Bibelstelle und da beginnen sie zu wanken. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich fragte, welche Bibelstelle könnt ihr zitieren, aus der eindeutig hervorgeht, dass Jesus Gott ist, was käme da an großer Antwort? Und was ist das Kennzeichen der Verführer? Sie haben was Neues. Wenn in euch bleibt, das schrieb er jetzt vor 1900 Jahren, was ihr von Anfang gehört habt. Liebe Freunde, die Reformation hat nichts Neues gebracht. Die ging zurück zu den Wurzeln und hat gesagt, sola scriptura, die Schrift allein. Und hütet euch vor den Leuten, die euch was Neues bringen wollen. Das war das Kennzeichen der Gnosis. Paradiesesreisen, Entzückungen, Verklärungen, neue Vollmacht, das Wort Pleroma, Fülle, ein Lieblingswort der Gnosis. Ich bin Anhänger von Spurgeon. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du was Neues predigst, ist es nicht wahr. Wenn du was Wahres predigst, ist es nicht neu. Und deswegen hat die Reformation alle Träume, Gesichte, Visionen, alle außerbiblischen Eingebungen abgelehnt, weil sie wussten, das führt zurück zur katholischen Kirche. Denn die katholische Kirche, die hat Visionen, die hat Gesichte, die hat apostolische Sukzession, die Lehre des Fegesfeuers durch die Vision einer Nonne entstanden und so weiter, das Fronleichnamfest, alles visionär geschaut. Und das wird ja heute immer aktueller, Träume, Visionen. In meiner Bibel steht, wachet und betet, nicht schlaft und träumt. Da habe ich doch manchmal Schwierigkeiten, das zu harmonisieren. Randbemerkung, solches haben wir euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und bündeln wir zusammen, beziehungsweise kommen wir jetzt zum letzten und wichtigsten Punkt. Wie geht's euch? Also ich bin jetzt mit dem ersten Teil der Einleitung allmählich zu Ende gekommen. Also akustisch, kann man mir folgen? Also wenn ich zu schnell bin, Hände hoch. Also nicht Überfall, sondern an was meinte, wie ich dankbar bin, wenn mir Leute sagen, es ist zu schnell. Ach, da kann man ja zurückschalten. Aber es gibt ja keine Zeitmaschine, dass am Ende des Vortrags ich sage, na gut, dann machen wir es eben noch einmal. Ja? Jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten. Liebe Freunde, das ist das, was mehr zählt als alles andere. 1. Johannes 5, nicht damit wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. So, jetzt muss ich lächeln. Ich habe meinen Paparazzi mitgebracht. Erst Johannes 5, ab Vers 9. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer. Und das Zeugnis der Menschen ist, man kann nicht wissen, dass man ewiges Leben hat. Ich komme ja aus einer Stadt, die jahrhundertelang Wien, das Zentrum der Gegenreformation war. Und das sind oft prächtige Leute. Und wenn man dann auf das Thema Sündenvergebung, ewiges Leben zu sprechen kam, ja, also das weiß nur Gott. Also das ist doch Anmaßung. Ich bemühe mich und wir sind soweit demütig, aber ihr seid arrogant. Naja, das klingt sehr fromm, aber die Bibel sagt, dann hast du das Zeugnis der Welt angenommen, nicht das Zeugnis Gottes. Und sie sagt dann sogar noch deutlicher, wiederum der stressige Johannes, Gottes Zeugnis ist größer, denn das ist Gottes Zeugnis, worin besteht das, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Und worin fokussiert das? Worin besteht das? Wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis in ihm. Das wäre eine Parallele zu Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Hier wiederum diese Schwarz-Weiß-Sprache des Johannes. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus und gleichzeitig erklärt, niemand kann wissen, ob er wirklich ewiges Leben hat, dann klingt das nochmals in den Augen der Welt sehr demütig. Johannes sagt uns, du machst Gott zum Lügner. Der Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, aber gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Gewaltigere Worte wurden eigentlich vom Sichtbaren her nie gesagt. Der Herr sagt in Johannes 6, Vers 45, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Dann fragt man die Leute, glaubst du an Jesus? Ja. Hast du ewiges Leben? Kann man nicht wissen. Was, weißt du, was du damit sagst? Lieber Jesus, du bist nicht glaubwürdig. Du machst Gott zum Lügner. So einfach ist das. Und ich mache hier eine Klammer auf, welch ein Vorrecht wir haben. Ich habe es gestern Abend auch erwähnt, weil so sehr wir hier übersättigt sind, aber es gibt Länder, es gibt ganze Völker, es gibt ganze religiöse Strömungen. Ich denke an Islam, die sehnen sich nach Vergebung. Wenn ein Moslem hört, es gibt Vergebung, da spitzt er die Ohren. Wenn Leute bereit sind, ihr Leben zu opfern, wegzuschmeißen, wie ein Stück Dreck durch Selbstmordattentate, um ins Paradies zu kommen, die nehmen diese Frage im Gegensatz zu uns ernst. Die haben uns ganz offen gesagt, ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Und da hat der Westen mit seiner Toleranz überhaupt nichts entgegenzusetzen. Und ich war bei einem Treffen der Bekenntnisbewegung, der Westfälischen, und referierte zum Thema Islam ein pensionierter Pfarrer. Er ist ein Pfarrer, wie man ihn sich nur wünschen kann. Es war mal in Idee eine Randnotiz, wo ist der Ort, wo am meisten grüne Ideologie verbreitet wird. Das ist schon Jahre, Jahre her. Und da stand der Konfirmandenunterricht in Baden-Württemberg. Aber das war ein Kind Gottes oder ist ein Kind Gottes, ein Mann Gottes. Und der hat das getan, wozu er offiziell berufen ist. Der hat als Pfarrer, und weil er Pfarrer der Landeskirche war, durfte er in der weltlichen Schule, in der staatlichen Religionsunterricht geben, hat ihnen die Bibel, das Wort Gottes, das Evangelium groß und lieb gemacht. Und dann erzählte er uns, es kamen immer mehr Türken. Und da begann er sich mit dem Islam zu befassen und dann sagte er, je mehr ich mich mit dem Islam befasste, desto entsetzter wurde ich. Und dann hat ihn ein Türke gefragt, warum willst du nicht Moslem werden? Die haben ja oft missionarischen Eifer. Wäre schön, wenn die Christen den auch hätten. Nein, will ich nicht. Ja, warum willst du nicht an Allah glauben? Ja, will ich nicht. Ja, warum? Weil Allah wirft alle in die Hölle. Das stimmt nicht. Doch. Lies Sure 19, die Verse 70 und 71. Dann haben wir danach gelesen, tatsächlich, so eine Art Voruntersuchung, auch die sozusagen am meisten Allah nachfolgen, an ihn glauben, ihr werdet kniend in die Hölle geworfen. Und dann eher willkürlich, ob vielleicht die guten Werke überwiegen mögen. Ja, und wer weiß das, ob meine guten Werke ausreichen, ähnlich ist es ja im Katholizismus, den wird dann Allah ins Paradies holen. Nach 3 Wochen sagte der Türke, ja, stimmt doch, er hat inzwischen mit seinem Imam gesprochen und man kann ja aber gute Werke tun und dann womöglich ins Paradies kommen. Und da sagte ihm eben dieser Pfarrer, du, wenn ich denke an die schlichten, an die lichten Sätze des Evangeliums, Wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, kommt nicht in das Gericht und hat das ewige Leben, ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Oder Römer 8,1, es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Oder jetzt hier zuerst Johannes 5. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und solches Leben ist in seinem Sohn. Und jetzt kommt die Weichenstellung. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Hier steht nicht, wer die Kirche hat oder die Sakramente. Das hatte ich ja vorher. Aber das Leben hatte ich nicht, den Herrn. Da musste ich mal kapitulieren. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist ein unauslöschlicher Schatz. Und schaut, Glaube heißt Gott bei seinem Wort nehmen. Sagen, Herr, ich habe jetzt ewiges Leben, weil du es gesagt hast. Das ist der Glaube, der Gott die Ehre gibt. Und dich rechtfertigt. Nicht die eigene Kraft. Und um jetzt zusammenzubündeln, dieser Pastor einer Megagemeinde, also mehrere tausend, der hat dann Folgendes beobachtet. Da hat er genügend Anschauungsmaterial, wenn ich das so sagen darf, oder besser gesagt Anschauungsunterricht. Wenn Leute zu ihm kamen und sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich Freudigkeit, sagt er, lies 1. Johannesbrief. Ich habe euch geschrieben, damit unsere Freude vollkommen werde. Andere kamen, du, ich bin in meiner Nachfolge nicht wirklich siegreich. Ich falle immer wieder auf die Nase. Ich habe nicht wirklich Freudigkeit oder Sieg. Lies 1. Johannesbrief. Solches habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Und dann andere, du, ich habe nicht wirklich Heilsgewissheit. Lies 1. Johannesbrief. Solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habe. Und jetzt kommt das Wunderbare. Dann hat er beobachtet, wenn die Leute seinen Rat folgten und dann eben diesen Brief, das Wort Gottes, mit diesen offenen Herzen gelesen hatten, dann hat tatsächlich genau sich das erfüllt, was hier geschrieben steht. Dann hat sich das in die Wirklichkeit übertragen und auf einmal bekamen die mehr Freude und mehr Sieg und Heilsgewissheit. Und das ist das, wozu ich von ganzem Herzen Mut machen möchte, eine wortzentrierte Therapie. Was früher selbstverständlich war, dass Seelsorger, Pfarrer, Verkündiger, gläubige Psychologen versucht haben, ihnen die Bibel, das Wort Gottes, groß zu machen. Und da könnte ich jetzt Klagelieder anstimmen. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir haben ja inzwischen das Jahr der Stille. Ist ja offiziell von der Allianz abgekündigt worden mit so einem Ideenheft. Und dann hat die Zeitschrift Aufatmen von den Freikirchen sensationelle 250.000 Exemplare verteilt. Und jetzt möchte ich vorausschicken, ich habe es ja am ersten Abend auch in Bockau erwähnt, es geht nicht darum, die Leute zu richten. Die meinen sicherlich von Herzen gut. Die wollen uns helfen und die Diagnose stimmt. Wir sind überrollt, wir brauchen Stille. Aber was ist die Therapie? Also wir sollen nicht richten, denn wir wissen nicht die Motive, aber wir müssen die Geister prüfen. Und da ist hier folgende Anleitung. Da hat ein Pfarrer der Evangelischen Lutherischen Kirche in Thüringen Folgendes berichtet. Er war eingeladen zu Exerzitientagen bei der Christusbruderschaft in Selbitz. Er sollte leichtes Gepäck mitbringen. Muss ich achtgeben, ist Österreicher, nicht? Sonst gehen wir zu unserem Bruder hier. Also leichtes Gepäck. Soll keine Bücher und Zeitschriften, nicht einmal eine Bibel mitbringen. Ja, wie will man denn geistlich vertieft werden ohne das Wort Gottes? Das klang doch die Missionare, wenn man Stämme hat, die sich bekehrt haben und haben die Bibel noch nicht in ihrer Sprache. Da sagen die, da ist die Theologie so dünn, da gibt es alle möglichen Irrströmungen. Und ich glaube, das, was die Reformatoren sagten, versucht euch diesen Satz zu merken. Das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Wo ist der Heilige Geist? Hier im Worte Gottes, nicht zu irgendeiner Schwingung oder kosmische Kraft oder mit Atemübungen und dergleichen. Und dann heißt es, und das ist ja aktuell geworden zur Potenz, weil wir leben in einem zutiefst magischen Zeitalter, denkt nur an Harry Potter und so weiter. Im zweiten Schritt, sagt er dann, ging es darum, durch ein inneres Abtasten des Leibes die Wahrnehmung für das eigene Dasein und vor Gottsein zu schärfen. Schließlich richtete sich die Wahrnehmung darauf, den Atem in die gefalteten Hände fließen zu lassen und auf den ausfließenden Atem den Namen Jesus zu legen. Jetzt bist du in einem magischen, mystischen Weltbild, dass du nicht auf persönlicher Ebene, sondern nach einer Technik mit Gott verkehrst. Das wird immer aktueller, weil immer weniger persönliche Beziehung tatsächlich vorhanden ist. Und es gibt eine Voraussetzung, das habe ich im Bockhaus schon mehrmals gesagt, wirklich sich Gott zu nahen. Du musst wahrhaftig sein und dein Herz vor ihm ausschütten. Also bündeln wir zusammen. Solches habe ich euch geschrieben, damit eure Freude vollkommen sei. Solches habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht sündigt. Solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisse, dass ihr das ewige Leben habt. Und lasst mich abschließen mit einer Geschichte, die für mich das Hohelied der Gnade Gottes ist, die mich sehr bewegt hat. Es hat mir ein feiner Bruder, Pastor in Curitiba, das ist die Hauptstadt von einem Bundesstaat Brasiliens, von Paraná, im südlichen Brasilien, hat mir da ein Bruder mennonitischen Ursprungs erzählt. Da ging es um eine Prostituierte namens Marilda. Und da haben die Ärzte eröffnet, sie hat AIDS, sie wird sterben. Und dann war die Gemeinde gespalten. Ein Teil sagte, das ist so schmutzig, damit haben wir nichts zu tun. Und der andere Teil der Gemeinde sagte, naja, wir Christen sonnen uns in unsere Erlösung, freuen uns unserer Heilsgewissheit und lassen die anderen verrecken. Und dann hat er sie besucht und sie wollte von ihm geheilt werden. Und da sagte er ihr, du musst sterben, hat sie ihn hinausgeschmissen. Wenn man in Brasilien das christliche Fernsehen ansieht, da geht es nur um Heilung, Erfolg, Wohlstand, Geld, dieses Wohlstandsevangelium und der Jesus, an den die glauben, das ist jemand, der sie im Körperlichen und im Materiellen eigentlich immer zu beglücken hat. Ein völlig anderer Jesus. Sie musste dann wiederum ins Krankenhaus und die Ärzte sagten ihr, glaube ich sogar wörtlich, kannst einen Sarg bestellen, keine Hoffnung. Hat sie ihn gerufen und dann hat er mehrere Stunden lang ihr das Evangelium erklärt. Und dieses Menschenkind wird gesagt haben, ja, ich habe doch alles getan, was Gott verboten hat. Gott muss mich doch verdammen. Und da wird er gezeigt haben, des Menschensohn ist gekommen um der Sünde willen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ja, ich habe doch so viel Schuld auf mich geladen. Ja, hier, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Ja, aber ich bin doch besudelt. Wenn unsere Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Er wird ja wahrscheinlich auch gezeigt haben, wo der Herr zu den Frommen seinerzeit sagte, die Zöllner und Huren kommen wohl eher ins Reich Gottes als ihr. Und dann hat sie verstanden, ja, dieser Jesus, der ist ja nicht gekommen, um mich zu verdammen, sondern mir alles, was ich angetan habe und an Schuld aufgehäuft habe, alles zu vergeben. Das hat die verstanden und muss dann eben ihr Herz vor dem lebendigen Gott ausgeschüttet haben. Und sie musste dann in die Intensivstation und weil er Pasteur ist, durfte sie dieser Peter, wie er heißt, mit Vornamen besuchen. Und da sagten die anderen auf die Intensivstation, was hast du mit Marilla gemacht? Sie ist so völlig verändert. Also ich hatte das Evangelium begriffen und dann lebte sie noch 3 oder 6 Wochen. Und als sie starb, riefen die Ärzte bei diesem Pastor an und sagten, wir haben noch nie einen Patienten so sterben sehen. Wir möchten Sie kennenlernen. Was haben Sie mit dieser Frau gemacht? Und diese Marilda sagte, macht euch um mich keine Sorgen, zu den Ärzten. Ich gehe zu dem guten Hirten. Er wartet mit ausgebreiteten Armen auf mich. Ich bete für euch, dass ihr auch den guten Hirten findet. Und da waren die sprachlos. Die hatten vielleicht erlebt, die Patienten sie verflucht hatten, weil sie ihnen nicht mehr helfen konnten. Und hier hat jemand sein Totenhemd an und sagt, ich bete für euch. Und liebe Freunde, das vermag die Gnade Gottes. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Alexander, wenn du dein Totenhemd anhast, wirst du dann auch sagen, macht euch um mich keine Sorgen? Ich gehe zu dem guten Hirten. Und wenn ich das von Herzen sage, dann habe ich das wirklich geglaubt, was ich anderen verkündigt habe. Jetzt hat mir ja leicht reden, solange es einem gut geht. Und dann möchte ich hier abschließen mit diesem Vers aus 2. Korinther 5. Wiederum einer dieser herrlichen Sätze, die man vielleicht überliest, uns gar nicht so bewusst ist. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, nicht wir hoffen, wir vermuten, wir glauben in diesen landläufigen Sinne, denn wir wissen, sagt Paulus, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte zerbrochen wird, dann irgendwann ist es vorbei, auch wenn sie vielleicht jetzt noch gut läuft. Haben wir den Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel, denn wir wissen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich bete zum Abschluss. Ach, Herr Jesus, hab du Dank, du treuer Herr, der du gesagt hast, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Dass du dein Blut vergossen hast für Sünder, für Verlorene, für Menschen wie mich, aber nicht nur für mich, sondern für diese ganze Welt. Und es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ach Herr, klopfe du an und schenk, dass wir dir neu die Ehre geben, indem wir dieses wunderbare Heil erfassen und für uns dir die Ehre geben und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass ich ewiges Leben habe, aber mit dieser Gewissheit auch anderen zum Segen werden. Wir bitten das in deinem Namen. Amen.
Wir möchten uns ganz herzlich bedanken für das gute Wort, das wir jetzt hören durften. Und wir wünschen euch auch weiterhin alles Gute, Gottes Segen, dass ihr doch noch recht viel für den Herrn unterwegs sein könnt.
Ja, ich habe so viele Bücher anzupreisen, dass wir noch mal eine Stunde anhängen müssen. Ich habe das ja erwähnt mit dieser Stille. Kennt jemand dieses Ideenheft? Das wurde ja von der Allianz ja kostenlos verteilt. Hat das jemand gesehen? Also ein, zwei Hände. Dann brauche ich nicht so viel dazu sagen. Es wird wiederum, es ist natürlich manch Richtiges, aber dann zum Beispiel hier, seine Gegenwart genieße ich, sagt ein Kapuzinermönch, ein Bruder Paulus, wenn ich einfach da bin und immer wieder beim Einatmen bete von dir zu mir und beim Ausatmen von mir zu dir und so weiter. Das voll ist vielleicht zu viel, aber das jede Menge solcher Techniken. Und dann hat man beschlossen beim Malachi-Kreis, wir schreiben da eine Warnung. Eigentlich hat mich Wilhelm Pahls auf der Evangelistenkonferenz gebeten, ich sollte eine Stellungnahme schreiben. Das wurde dann zu dem Nukleus dieses Buches. Und hier hat man einerseits die Warnungen, woher diese Techniken kommen, Madame Guyot und diese Atemübungen und gewisse Strömungen. Das kennt man ja alles im New Age, im Hinduismus. Aber dann auch die richtige Antwort, denn wir brauchen Stille. Und das Wort Meditation kann ich auch positiv füllen, wo es heißt im Psalm 1, der da singt über meinen Gesetz Tag und Nacht, das steht in der Vulgata, der lateinischen Übersetzung Meditare, das heißt in die Mitte nehmen, nur ist es meistens eben heute asiatisch gefüllt. Also dieses Buch hier und CLV hat bestanden, obwohl es ein dickes Buch ist, kostet nur 6,90 und auf dieser Ebene ist auch das von Martin und Elke Kamphaus. Er war Buddhist, sie war New Agerin. Und die haben unter viel Anfechtung vor kurzem dieses Buch niedergeschrieben. Wir kennen uns ja persönlich, die waren ja fast 7 Jahre lang meine Mieter. Und die haben immer wieder Vorträge, Seminare zum Thema New Age, zum Thema Esoterik, zum Thema Buddhismus. Und da müssen sie mit Entsetzen feststellen, wie viel New Age-Denken in den freikirchlichen Kreisen über die psychologische Schiene, über die Paramedizin eingedrungen ist. Es war ja jetzt in den Online-Nachrichten und auch in IDEA zu lesen, die Akupunktur, ein großer Humbug. Aber wie viele sind davon angetan? Also das Buch hier ist auf dieser Ebene der Warnungen. Und noch zwei weitere. Georg Walter kam 1984 durch die Pfingstler zum Glauben. Also das sind unsere Geschwister. Wir haben Dutzende gesehen, aus dieser Strömung rauskommen. Und die mussten sich nicht nochmals bekehren. Und hier ist eben der Trugschluss, in dem ich auch als junger Gläubiger reingetappt bin, dass man sagt, ja, das sind unsere Geschwister. Und das sind sie auch. Und jetzt haben die diese oder jene Techniken, Methoden, Heilungsgottesdienste, Visionen. Ja, sind doch unsere Geschwister, also lassen wir das stehen. Nein, sagt Johannes und Paulus, prüfet alles. Wenn das stimmte, dass mit der Bekehrung alles in Ordnung ist, warum haben wir dann überhaupt noch die Briefe? Dann hätte Paulus schreiben können, seid bekehrt, alles in Ordnung, viele Grüße, euer Paulus, Amen, Halleluja. Ja, lest einmal Galaterbrief oder Korintherbrief oder Kolosserbrief, was da für ein Chaos herrschte. Und er hatte also immer eine gewisse Distanz zu denen und einen starken Bezug zur Bibel und ging vor einigen Jahren weg und ist eine unwahrscheinliche Fundgrube zu dieser ganzen Thematik. Er hat auch einen Internetblog, da kann man da über all diese Dinge nachlesen. Und da hat er als so eine Art Standardwerk zusammengestellt, eben Neoevangelikalismus, Gnostizismus, Psychologie und vor allen Dingen Charismatik, auch aufgelistet Chronik, die Weissagung für das Jahr 2000, die Weissagung für das Jahr 2001 und wie sich das alles nicht erfüllt hat. Und das ist ja der Test für den Propheten, für den falschen Propheten. Wenn er etwas ankündigt im Namen des Herrn, es trifft nicht ein. Das wird dann unter den Tisch gekehrt, darüber spricht man nicht. Und er sagte, ich bin Krankenpfleger, ich verdiene genug, ich möchte nicht an dem Buch verdienen, gebt es so billig her wie möglich und deswegen ist das noch 99. Also mehr als Art Standardwerk. Und von ihm ist kürzlich auch erschienen, wegen dieses Bestsellers Die Hütte, ein Buch, ein Gott zum Anfassen, wo er aufzeigt, wie viel Irrlehren in diesem Bestseller Die Hütte vorhanden sind. Das sich so spannend liest. Und es hat dieser Paul Young, der Autor der Hütte, in einem Radiointerview zugegeben, er glaubt nicht an den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi. So, aber jetzt sollte man doch allmählich zur Landung ansetzen. Ach so, hier, das ist mein eigenes Büchlein, die Samtverfügung der Gemeinde. Da habe ich vor Jahrzehnten schon aufgezeigt, diese Dinge der Passivität und das, wovor wir damals gewarnt hatten und dann die meisten auch noch akzeptiert haben. Inzwischen ist es, wenn ich denke an dieses Jahr der Stille, auch in unseren Kreisen, bis in die höchsten Spitzen hinein eingedrungen. Nicht bei allen, aber bei etlichen. Erstaunlich vielen sogar. Obwohl ich darf sagen, als ich dann den Evangelisten Jörg Swoboda, Theo Lehmann, Wilhelm Pahls und Lutz Schäufler und wie sie alle heißen, als ich dann diese Stellen denen zeigte, die waren fassungslos, die waren sprachlos, die waren entsetzt. Also das ist noch eine alte Garde. Also hier mein eigenes Buch und dann zum Thema Islam. Nur 1,90 Benedikt Peters, er hat mal mit Moslems und Hindus vor seiner Bekehrung gelebt. Und da zeigt er auf, was der Islam wirklich ist und unsere Traumtänzer gewöhnlich nicht wahrhaben wollen. Und ja, jetzt habe ich das nicht da. Es liegt noch auf das Büchlein von Benedikt Peter, lasst uns anbeten. Weil dieser Worship, dieser Lobpreis kommt ja immer mehr, aber und es ist ja auch gut Anbetung. Na, was ist lehrt die Bibel und was machen wir? Man kann Begriffe verschieden füllen. Und aber jetzt als letztes ein evangelistisches Büchlein, kostet auch nur 1,90, 6 Zeugnisse. Kurze Lebensbiografien und das ist immer wieder ansprechend. Immer verschiedene Blickwinkel, man merkt doch die Parallelen zum eigenen Herzen und die Irrwege und dann die große Gnade Gottes. Also auch sehr gut evangelistisch zum Weitergeben. Und dann linkt dann auch noch diese Traktate auf, nehmt euch die mit, die sind nicht umsonst, aber kostenlos. Und jetzt herzlichen Dank und von Herzen euch noch einen schönen Sonntag. Und ich wünsche allen, dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt.